SBS Audio is supported by advertising.
Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko. Abenteuer lesen ist ein Podcast, in dem man spannende und lehrreiche Bücher für Kinder und Jugendliche entdecken kann. Dafür garantiert die Verhaltenstherapeutin Eva Murer. In der heutigen Episode spricht Eva mit der deutschen Kinderbuchautorin Uticha Marmon aus Hamburg. Ihre Bücher drehen sich um schwierige Themen wie Flucht, Demenz, Rassismus oder häusliche Gewalt. Uticha Marmon gibt uns nicht nur einen Einblick in ihre Welt des Lebens und Schreibens, sondern führt uns auch ein in die vielerorts beinahe vergessene Kunst des Zuhörens.
Ich lebe derzeit in Hamburg, schreibe seit ungefähr 8 Jahren Kinderbücher, 9 Jahren Kinderbücher, und arbeite ansonsten auch als Hörspielregisseurin, Hörspieltexterin, Dramaturgin, habe auch am Theater gearbeitet. Ja, so bin ich unterwegs.
In der Vorbereitung auf unser Interview habe ich ein interessantes Detail entdeckt. Und zwar, Sie geben auch Lesungen, Online-Lesungen und Lesungen in Person. Und der Titel einer dieser Lesungen war »Wie Bücher Kinder stark machen«. Da habe ich natürlich gleich Fragen dazu. Wie sehen Sie das? Wie sind Ihre Ideen und Gedanken zu Büchern, die Kinder stark machen?
Ja, also diese Lesung ist entstanden daraus, dass wir uns, die war veranstaltet von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendbuch, und wir konnten uns nicht entscheiden, welches Buch ich denn lesen soll. Und dann haben wir gedacht, da machen wir doch so eine Veranstaltung, weil viele meiner Bücher haben gemeinsam, dass sie sich mit relativ schwierigen Themen beschäftigen. Und daraus resultierend kamen wir auf den Gedanken, vielleicht gehen wir mal an das Thema, wie Bücher Kinder stark machen, ran. Dazu ist natürlich zu sagen, dass nicht nur die Beschäftigung mit schwierigen Themen Kinder stark machen kann beim Lesen, sondern das Lesen allgemein und das Eintauchen in Geschichten stärkt Kinder. Ich kann da nur immer meine großartige Kollegin Kirsten Beue zitieren, die vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer ein Begriff ist, die neulich in einem Interview im Deutschlandfunk das Lesen sehr stark in Zusammenhang mit unserer Demokratie gebracht hat. Denn wer nicht lesen kann und sich über das Lesen nicht seine eigene Meinung bilden kann, der verfällt leicht darauf, populistischen Meinungsäußerungen Glauben zu schenken, weil er keinen Vergleich ziehen kann selber oder nicht so gut. Und darum ist mir das immer ganz wichtig, dass das Lesen allgemein Kinder in ihrer Meinungsbildung stärkt. Wenn sie sich aber dann zusätzlich auch noch mit schwierigen Themen auseinandersetzen, über die Erwachsene immer nicht so gerne sprechen, dann sind zum einen oft die Familien gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Kinder natürlich Fragen haben. Ich entlasse die Kinder aus meinen Büchern auch ganz gerne mit Fragen. Und zum anderen sind die Kinder selber dazu ja quasi durch die Geschichte aufgefordert, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und ganz toll wird es dann, wenn man dann auch noch über diese Geschichte mit den Kindern ins Gespräch kommt. Das mache ich am allerliebsten, in Schulen gehen und lesen oder eben auch online lesen und mich darüber unterhalten, was die Kinder beschäftigt und was die Kinder selber an diesen Themen bewegt. Und da entstehen einfach die tollsten Diskussionen, tollsten anregenden Gespräche.
Sie haben gerade angesprochen, dass die Themen in Ihren Büchern oft eher schwierige Themen sind. Also bei der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich da Themen wie Flucht, Demenz, Rassismus, häusliche Gewalt gefunden. Wie reagieren Kinder in ihren Lesungen auf diese Themen?
Das ist sehr unterschiedlich. Am besten kann ich das, glaube ich, verdeutlichen an dem Buch Mein Freund Salim. Da geht es um das Thema Flucht, um einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aus Syrien. Geschrieben habe ich dieses Buch 2015. Da war die Flüchtlingswelle noch nicht in Deutschland angekommen. In Hamburg hatten wir aber vereinzelt schon oder vermehrt schon unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, weil die in oder Dänemark waren, wo man damals noch unbegrenzt Aufnahme signalisiert hat für Flüchtlinge. Und als ich mit diesem Buch gestartet bin, hatten die meisten Kinder in ihren Schulklassen noch keine geflüchteten Kinder. Und bis dato auch nur davon gehört, über ihre Eltern oder über die Kindernachrichten oder was man so auf dem Schulhof aufschnappt. Da ging das hauptsächlich so in den Gesprächen um das Thema, warum kommen die überhaupt und wie kann man denen helfen und wir müssen Kleider spenden und so diese ganzen ersten basalen Themen. Je länger ich dann unterwegs war mit dem Buch, desto mehr ging es dann wirklich heiß her in den Diskussionen. Da war dann die eine Seite der Kinder, die dann sehr stark empathisch war, die andere Seite, denen man auch leider die Eltern so ein bisschen angehört hat, die dann auf Fotos, die ich gezeigt habe, reagiert haben mit, warum haben die denn einen Fernseher, wenn die geflüchtet sind? Also so diese Polemik, die da eben auch ganz oft eine Rolle spielte. Dann hatte ich die ersten Kinder in den Klassen sitzen, die geflüchtet waren, die dann plötzlich erzählen konnten, das ist ja meine Geschichte und ich habe das und das erlebt und bei mir war das aber so. Dann hatte ich aber auch die Kinder, die Schwierigkeiten hatten mit geflüchteten Kindern, die dann mit posttraumatischen Belastungsstörungen in Kontakt gekommen sind, unschön oder für sie unverständlich. Also es hat sich sehr gewandelt und die Kinder gehen damit im Grunde immer sehr empathisch um. Und sind bereit zum Gespräch. Und man wird, wenn man mit schwierigen Themen unterwegs ist in Schulen, fast unfreiwillig immer zum Experten ernannt. Das heißt, ich kann auf gar keinen Fall in eine Lesung gehen mit einem meiner Bücher, ohne mir vorher mindestens eine Woche lang die Kindernachrichten angeguckt zu haben, um zu wissen, worüber sie sprechen, wenn dann plötzlich irgendwas kommt. Und zu ahnen, wo das jetzt gerade herkommt. Und, aber die Kinder gehen dann mit zum größten Teil besser um als Erwachsene und offener.
Und das Buch hat ja auch ein offenes Ende, was ja eher ungewöhnlich ist bei Kinderbüchern. Die Geschichte wird nicht wirklich aufgelöst, weil ja Salim, ja, er verschwindet irgendwie. Wie sind Sie auf dieses offene Thema, also auf diesen offenen Schluss gekommen?
Letztlich dadurch, dass ich für mich überlegt habe, was möchte ich den Kindern erzählen? Ich habe ja auch bewusst nicht die Perspektive von Salim gewählt als Erzählperspektive, sondern die der Kinder, die bei uns damit konfrontiert sind. Zum einen, weil ich es mir gar nicht anmaßen würde, mich in irgendeiner Form in diese Geschichte reinzuversetzen, was man da erlebt, wenn man so eine Flucht erlebt. Zum anderen, weil ich aber genau den Kindern auch was an die Hand geben wollte, die auch sehr stark mit diesem von beurteilten Thema konfrontiert waren. Und es gab zu diesem Zeitpunkt kein Happy End. Es war kein Happy End absehbar für geflüchtete Menschen und schon gar nicht für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und darum wollte ich den Kindern, die das Buch lesen, auch nichts vorspielen. Es ist natürlich trotzdem so gelöst, dass die nicht völlig verstört zurückbleiben und alles schlecht ist am Ende. Aber es ist auch nicht so eindeutig, dass man sagt, ja, das ist klar, das geht alles gut aus, und weil es einfach nicht der Realität entsprach damals. Und auch heute oft noch nicht tut.
Ihr neuestes Buch hat aber ein ganz anderes Thema. Ich verrate schon mal den Titel, Das stumme Haus. Das war, wie ich es gelesen habe in den letzten Tagen, das war eine ganz interessante Erfahrung, weil der Beginn war eigentlich so, dass ich mich in der Geschichte wiedergefunden habe. Ich bin auch in einem Mehrparteienhaus, wie es in Österreich genannt wird, aufgewachsen, wo die Kinder sich dann zusammentreffen und um die Häuser ziehen. Und ich habe das als Kind auch erlebt, dass wir das Nachbargrundstück hatten, wo alles aufregend war und das Gras nur zweimal im Jahr gemäht wurde und wir Verstecken gespielt haben und unsere Bandenhauptquartiere gebaut haben und das dann auch in eine Siedlung umgewandelt wurde und wir uns betrogen gefühlt haben und die Erwachsenen haben uns verraten, weil sie haben uns quasi unseren Abenteuerspielplatz, der einfach eine Wiese war, weggenommen. Also der Anfang der Geschichte ist die Erlebniswelt der Kinder, die in diesem Haus wohnen, gemeinsam zur Schule gehen, Abenteuer erleben, als quasi Banden gegeneinander kämpfen, unter Anführungszeichen, und dann auch diesen Abenteuerspielplatz sozusagen verlieren, weil dort Häuser gebaut werden. Aber das ist natürlich nicht das Ende der Geschichte. Wie geht diese Geschichte weiter?
Ja, diese Geschichte geht weiter, wie unser aller Geschichte im letzten Jahr häufig weitergegangen ist, zumindest in Deutschland oder in Europa sehr häufig. Und zwar geht diese Geschichte weiter mit einem Lockdown. Der wird als solcher nicht benannt, aber es ist natürlich die Ausgangssituation, die wir in der Pandemie sehr oft hatten. Die Kinder dürfen nicht mehr raus. Viele Eltern sind plötzlich auch zu Hause, die gearbeitet haben. Da dieses Haus sich in einer Siedlung befindet, die sozial nicht sehr stark ist, sind viele Kinder plötzlich damit konfrontiert, dass sie nicht mehr in der Schule zum Mittag essen können, was für die Eltern wiederum schwierig ist. Auch finanziell, die Tafelläden schließen, es ist einfach alles plötzlich stillgelegt. Und auch in diesem Haus, in dem es immer sehr laut zugeht und eben viel los ist und man sich eigentlich im Treppenhaus trifft, weil die Wohnungen sehr klein sind, dann geschieht aber das, was vielen Kindern heute nicht mehr passiert, weil sie selten Langeweile haben. Die Kinder haben Langeweile und werden kreativ und fangen auch an, mal aus dem Fenster zu gucken. Und daraus entspinnt sich dann über diverse Entdeckungen, die sie machen, die sie sonst nicht gemacht hätten, ein, ja, würde ich mal sagen, aufregender Krimi, den die wahrscheinlich so gar nicht erlebt hätten. Also es ist nicht alles schlecht an dieser Situation, aber auch nicht alles gut.
Wollen wir ein bisschen verraten, worum es in diesem Krimi geht?
Ja, natürlich. Da geht es zum einen um, ja, um die Häuser gegenüber, wo plötzlich die Kinder meinen, einen Einbrecher zu entdecken, weil nachts jemand mit einer Taschenlampe unterwegs ist in einer Baustelle, wo das Haus noch nicht fertig gebaut ist. Es gibt 2, 3 Häuser gegenüber, die schon bewohnt sind und eben immer nur von einzelnen Familien. Also das ist der starke Kontrast zwischen eben diesen reichen Häusern und diesen nicht so reichen Häusern auf der anderen Straßenseite. Und ja, zunächst glauben die Kinder, dass sie einem Einbrecher auf der Spur sind. Dazu mischt sich aber, so viel sei verraten, auch noch das Thema häusliche Gewalt, was den Kindern auch nicht aufgefallen wäre, vermutlich, wenn sie ihren Alltag weitergelebt hätten. Und diese häusliche Gewalt, die findet nicht in dem Haus, in dem die Geschichte spielt, statt, sondern gegenüber.
Wir wollen jetzt nicht viel mehr verraten, außer dass das Buch ein Ende hat, das nicht ganz so offen ist wie bei Salim. Aber es ist spannend. Und ich habe auch Ihre Beschreibung der, es wird nur so quasi angedeutet von einem Virus oder Krankheit oder irgendetwas passiert in der Erwachsenenwelt. Ganz so klar ist das ja nicht am Anfang für die Kinder. Aber der Lockdown, der ist wirklich spürbar. Und ich habe es spannend gefunden, wie sie die Sichtweise der Kinder auch beschrieben haben, dass die am Anfang ja nur gespürt haben oder gesehen haben, dass die Erwachsenen da ja auch völlig aus der Bahn geworfen sind und nicht mehr wissen, wie es jetzt genau weitergeht und sich erst mit der Lage zurechtfinden müssen und die Kinder da sehr kreativ damit umgehen und auf alte Nachrichtenübertragungswege zurückgreifen. Mehr sei nicht verraten.
Das wird nicht verraten, aber es sind spannende Dinge, mit denen man kommunizieren kann, an die man erstmal heutzutage oft nicht denkt.
Kommunizieren ist auch unser nächstes Stichwort. Sie schreiben ja nicht nur Bücher, sondern Sie produzieren oder machen auch Hörbücher. Da habe ich gelesen, Sie machen Zuhörförderung. Das ist natürlich ein spannendes Wort und da würde ich gern mehr davon hören.
Wir kennen ja, oder der Großteil kennt ja inzwischen das Stichwort Leseförderung, dass das Lesen gezielt schon früh gefördert wird. Das ist auch in Deutschland gerade ein großes Thema. Seit 2018 die IGLU-Studie uns in Deutschland verheerende Zahlen geliefert hat, nämlich dass ein Fünftel der Grundschulabgänger nicht mehr sinnentnehmend lesen kann, was letztlich der Definition von funktionalem Analphabetismus entspricht. Und da tut sich gerade ganz viel, weil sich auch ganz viel tun muss. Ich bin da aber mit einer Kollegin schon länger auch an der Vorstufe dran. Denn das Lesen können beginnt viel früher, nämlich mit dem richtig Zuhören können. Und das stellt man in den Kindergärten und in den Kitas sehr stark fest inzwischen auch, dass die Kinder gar nicht mehr lernen, richtig zuzuhören. Das fängt mit so ganz einfachen Dingen wie auditiver Wahrnehmung an, beispielsweise das Richtungshören. die können oft gar nicht mehr zuordnen, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt, was fatal ist, weil beispielsweise der Krankenwagen, den muss man hören und da muss man auch raushören, wo der herkommt, damit man der Gefahr ausweichen kann. Das ist jetzt das einfachste, plakativste Beispiel. Das geht aber weiter tatsächlich über das laute Hören. Die können oft nicht mehr unterschiedliche Laute wirklich differenzieren. Das sind alles Dinge, die nicht mehr geübt werden mit den Kindern und die ziemlich einfach, wenn es jetzt nicht an einer wirklich physischen Grundlage, die nicht da ist, scheitert. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, da ist irgendwie in der Entwicklung im Organ stimmt etwas nicht, sondern wenn es wirklich, wenn das Organ normal entwickelt ist, dann sind das Dinge, die geübt werden können und müssen. Und da bin ich stark dran, da gebe ich auch mit einer Kollegin gemeinsam Seminare für Erzieher. Da gehen wir aber auch in die Kitas und machen mit den Kindern mit unserem Koffer voller Müll, scheinbarem Müll, inszenieren wir eine Geschichte als Hörspiel. Wir machen mit den Kindern wirklich auch da, wo es das Kita-Budget und die Kita-Zeit erlaubt, regelmäßig Zuhörförderung. Ja, das ist so der Ansatz, einfach den Schritt vor der Leseförderung schon zu beginnen.
Woher kommt es, dass Kinder nicht mehr richtig zuhören können? Woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Das ist, also da habe ich auch noch keine wissenschaftliche Erkenntnis dazu gefunden. Es lässt sich feststellen, aber ich würde sagen, das ist ein Konglomerat aus verschiedenen Aspekten. Das eine ist Lärmüberlastung, dass einfach das Ohr irgendwann zumacht. Das macht es faktisch. Wenn es zu laut wird, dann filtert das Ohr faktisch Dinge raus. Das liegt aber auch am Umgang der Erwachsenen. Man stellt sehr oft fest, dass die Erwachsenen von den Kindern fordern, dass sie zuhören, es selber aber nicht tun. Und die Kinder dadurch auch nicht lernen, wie das ist, also wie das auch geht, was man da tun muss. Ja, da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Da spielt auch, dass sich nicht in Ruhe mit den Kindern beschäftigen können, beispielsweise eine Rolle. Das hat mit unter anderem natürlich arbeitenden Eltern zu tun, Kindern, die vorm Fernseher geparkt werden. Das hat aber auch mit nicht funktionierenden oder nicht ausreichenden Personalschlüsseln in Kitas zu tun. Da, ja, tausende Faktoren. Kitas unter anderem, haben wir auch festgestellt, sind ganz oft überhaupt nicht für den Lärm, der in ihnen herrscht, ausgerichtet. Das ist auch was, was dazu kommt. Die Kinder können gar nicht mehr richtig das, also so diese ganz basalen Dinge wie eben Richtungshören, Lautstärkeunterschiede etc. können die gar nicht, weil die Räume dafür gar nicht gemacht sind. Das ist viel zu laut, da ist kein Schallschutz drin. Solche Dinge, und das sind alles so kleine Zahnrädchen, die da ineinander greifen.
Ich habe das hier auch in den Schulen oft gemerkt, wenn es so offene Klassenräume gibt, also wo mehrere Klassen quasi in einem großen Raum sind und nur so in Buchten sozusagen sind, aber im Grunde ist es ein offener Raum, dass der Lärmpegel einfach so hoch ist und auch die Seheindrücke so vielfältig sind, dass Kinder sich nicht mehr konzentrieren können. Und dann auch natürlich das Zuhören nicht klappt, weil man ständig abgelenkt ist und gar nicht mehr richtig, also dieses Richtungshören, wie Sie gesagt haben, gar nicht mehr richtig da ist oder entwickelt wird. Aber vielleicht ist es auch so wie bei der Mathematik, dass Kinder keine Entfernungen mehr abschätzen können und nicht mehr wissen bei einer Rechnung, ist das jetzt realistisch, dass etwas 500 Meter entfernt ist oder einen Kilometer entfernt ist, weil sie nicht mehr zu Fuß zur Schule gehen. Und dadurch diese Entfernungen nicht mehr abschätzen lernen, weil sie nicht mehr sich bewegen, während sie Entfernungen überwinden, sondern überall hingeführt werden sozusagen, was manchmal nicht vermeidbar ist, weil eben Schulen weiter weg sind oder es zu gefährlich wäre, alleine auf der Straße zur Schule zu gehen. Also da gibt es sicher viele Faktoren. Zuhörförderung klingt jetzt zuerst einmal wie ein langes Wort, aber ich denke mir, absolut wichtig, so wie Leseförderung auch.
Ja, also tatsächlich nochmal kurz auf die Konzentration, die ist ein immenser Bestandteil dessen und das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit mit den Kindern und auch mit den Erziehern daran zu arbeiten, sich gegenseitig zuzuhören. Da spinnen wir beispielsweise Geschichten. Das geht dann so, ne, der Geschichtenfaden, der rote Faden, an dem dann die Geschichte aufgebaut wird. Und man muss genau zuhören, was hat denn mein Vorgänger gerade gesagt. Ich muss mir aber auch merken, was haben denn drei vor mir noch gesagt, damit die Geschichte noch logisch bleibt und so. Und da hapert es tatsächlich bei Erwachsenen auch extrem dran. Und das ist eine Sache der Konzentration. Und das ist was, was letztlich sehr, sehr einfach zu üben ist. Und was Spaß macht, wenn man das übt. Von daher, ja, es ist eigentlich kein Hexenwerk, man muss sich das nur vergewissern und dranbleiben.
Gibt es etwas, was Eltern selber zu Hause tun können, wenn das zum Beispiel jetzt im Kindergarten nicht angeboten wird?
Ja, da gibt es ganz viel. Gibt es nicht so sehr unter dem Stichwort Zuhörförderung, aber unter dem Stichwort Leseförderung findet man sehr, sehr viele Spielideen, die man dann mit ganz kleinen Kniffen und Tricks auch in Richtung Zuhören ummodeln kann. Eine große Rolle spielt, und da sind wir dann doch wieder bei der Leseförderung, auch das Vorlesen. Das ist unglaublich wichtig, dass man schon von klein auf den Kindern vorliest und die lernen, nur durch das Zuhören in eine Geschichte einzutauchen. Und bei Kindern, die Vorlesen gewöhnt sind, stellt man das ja ganz einfach fest, ne? Da kann man ja mit einem Satz abweichen von der Geschichte und schon wird sich beschwert, weil die das so auswendig können, weil sie es einfach mehrfach gut gehört haben. Ja, also das kann jeder zu Hause vorlesen. Es sei denn, man kann selber nicht so gut lesen. Und da sind wir dann wieder bei dem Problem, dass aber auch Bilder angucken mit Kindern und sich gegenseitig erzählen, ohne dass da jetzt viel Text wäre, geht auch, dass man sagt, was ist denn da zu sehen? Und komm, wir erzählen uns eine Geschichte. Diese Erzähltradition von Geschichten ist ja auch in Europa größtenteils komplett eingeschlafen. Das gab es ja früher zuhauf, dass die Großmütter dann irgendwie noch abends eine Geschichte erzählt haben und die ganzen Grimms-Märchen auswendig kannten beispielsweise oder so. Das gibt es leider nicht mehr so richtig bei uns. Von daher, da kann ich nur jeden ermutigen, da wieder anzuknüpfen.
Gibt es ein neues Projekt? Gibt es etwas, worauf wir uns nach dem Stummen Haus freuen können?
Ja, drei sogar. Zu dem Zeitpunkt, wo man diese Frage gestellt bekommt, vergeht dann für die potenziellen Leser dann doch immer noch mal mindestens ein Jahr, bis das dann auch zu haben ist. Aber da kommen, ich bin, also nicht gleichzeitig, aber es sind drei Projekte in Arbeit, die in den nächsten 1,5 Jahren erscheinen werden. Aber jetzt bin ich erstmal ganz froh, dass das Stumme Haus da ist und man kann mich übrigens auch in Australien für Lesungen buchen und dann muss das auch nicht um 5 Uhr morgens sein, sondern vielleicht um 8 Uhr morgens in Australien.
Das war die deutsche Kinderbuchautorin Utica Mamon im Gespräch mit Eva Mura. Utica Mamons neuestes Buch, Das stumme Haus, ist im Sauerländer Verlag erschienen.